das fand ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch derbe peinlich, ne?
Ja, weil das sollte halt so ein bisschen wie Him oder so klingen.
Ja, vor allem Ding, aber auch 3 Jahre, nachdem Him in war. Also im Endeffekt war Him schon wieder out.
Ja, das war halt so eine zusammengecastete Popstars-Band. Und deswegen war das halt grundsätzlich schon nicht cool.
Liebe Freunde, Fans, große und kleine Brüder, willkommen zur 6. Folge des Kerngeschäft-Podcasts. Und heute haben wir ein wirklich spannendes Thema, zumindest für mich. Ich bin mal gespannt, was meine beiden Gäste und Freunde hier gleich noch zu sagen werden, für euch vorbereitet. Aber wie gesagt, alleine bin ich nicht, denn heute wieder am Start ist zu einem der Mike.
Hallo!
Und heute ganz speziell dabei, weil unser lieber Thilo gerade ein wenig verhindert ist für die Aufnahmen, haben wir uns einen besonderen Kollegen eingeladen aus der Morcore-Redaktion, unseren schreibwütigen Alleskönner, den lieben Rodney. Hallo Rodney.
Hi.
Jungs, wie geht's euch?
Ja, also mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Es war sehr, sehr warm die letzten Tage, aber hier hat's heute geregnet und deswegen bin ich doch guter Dinge und etwas abgekühlt.
Das klingt ja sehr schön, Mike.
Ey, mir geht's richtig gut, denn, und jetzt kommt eine ganz kleine Story, wie die meisten von euch, liebe Zuschauer, nicht wissen, aber alle Morcore-Menschen und selbst auch mein gesamtes soziales Umfeld weiß, dass ich im Moment kein Internet habe, also kein richtiges. Seit nunmehr fast 9 Monaten arbeite ich mit irgendwelchen Datenvolumen, die liebe Telekom mir zur Verfügung stellt. Und jetzt haltet euch fest, am 22. August kommt der Techniker und angeblich werde ich dann ans Netz angeschlossen.
Wahnsinn. Oha. Und es hat auch nur dann, ich rate jetzt mal, 8 Folgen gebraucht für diesen Podcast, bis du dann endlich auch mal Internet hattest. Also ich denke, bis hierhin, wenn wir das schon durchgemacht haben mit deinem Surfstick, dann kann das ja quasi mit festem Internet nur noch besser werden.
Übel. Also ich werde diesen Thrill, glaube ich, auch vermissen, dass jeden Moment irgendwie die Verbindung abreißen könnte. Aber freue mich darauf, auch mal dieses Netflix, wovon alle reden, kennenzulernen.
Ja, genau.
Ja.
Also erstmal wochenlang alle Serien nachgucken, die man jetzt die letzten Monate verpasst hat quasi.
Ja, sicher. Ich muss da hier Breaking Bad, haben die Leute reden da immer von. Da muss ich doch mal hier einsteigen.
Ja, stimmt. Super aktuell. Ja, wir haben heute ein lustiges Thema, das sogar der liebe Rodney sogar vorgeschlagen hat, und zwar Guilty Pleasures. Wir wollen heute mal über Musikthemen oder generell Unterhaltungsmedien sprechen, die man vielleicht gerne guckt, aber irgendwie nicht so gerne nach außen hin zeigt. Bevor wir aber starten, ich meine, wir haben jetzt hier einmal den Rodney sitzen, mal jemanden von unseren Redakteuren sitzen. Der Rodney ist natürlich auch ein Mann der starken Meinungen und großen Emotionen.
Ich fang gleich an zu weinen. Bitte nicht zu charmeurhaft. Das
okay,
ist kein
okay,
Wort,
okay.
Aber
also der Rodney kann ganz gut mit Word umgehen, deswegen haben wir den jetzt mal eingeladen, dass er mal über seine Ergüsse hier reden kann. Nein, Rodney, du bist ein sehr schreibwütiger Mensch bei uns und hast in letzter Zeit auch einige Artikel tatsächlich bei uns veröffentlicht. Unter anderem, darüber möchte ich gerade ganz kurz mal sprechen, den Artikel über die Aussage des Spotify-CEOs.
Genau.
Um das mal für die Leute, oder vielmehr, sag du doch mal genau, worum ging es da im Endeffekt? Was war so der Punkt, dass der Stein des Anstoßes bei dir war?
Also Daniel Ek, der Gründer und CEO von Spotify, hat gesagt, dass eigentlich die Künstler selbst dran schuld sind, wenn sie quasi nicht genug Geld verdienen, weil es einfach heutzutage nicht mehr reichen sollte, alle 3 bis 4 Jahre ein Album zu veröffentlichen. Und das Ganze hat mich so ein bisschen darauf angetrieben, einfach mal zu gucken, was hat Spotify denn jetzt so mit der Musikbranche gemacht? Und mir persönlich ist es sehr aufgefallen, dass es einfach immer mehr zu einer gewissen Art Monopol geworden ist, weil sich die ganze Musikindustrie so sehr um Spotify zentriert. Also früher ging es noch darum, so viele Alben wie möglich zu verkaufen. Heute geht es darum, in so viele Playlists wie möglich zu kommen, so viele Streams zu generieren. Und das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass Bands gar nicht mehr auf Alben gucken, sondern neue Wege suchen. Das heißt, statt irgendwie 10 Songs auf ein Album zu packen, lieber 10 Singles releasen, weil du kannst jede Single bei Spotify pitchen und hast jedes Mal eine neue Chance, in eine Playlist zu kommen, während du, wenn du ein Album pitchst, immer nur einen Song auswählen kannst. Und das Ganze hat mich so ein bisschen dann bewegt und dazu gebracht, dass ich einfach mal runterbreche, was macht Spotify und wie gefährlich ist dieser Dienst, den ich selbst auch übrigens sehr gerne und sehr überzeugt nutze, wie gefährlich ist dieser Dienst eigentlich für Bands, für Konsumenten und auch generell für das ganze Musikbusiness, dass sich halt einfach immer mehr darum, ja, kümmert, auf Spotify zu funktionieren, während Alternativen wie zum Beispiel Deezer oder Tidal, die vielleicht sogar auch besser bezahlen, was die Streams betrifft, eigentlich total außen vor sind, weil, also es tut mir fast leid, das sagen zu müssen, aber wann zur Hölle hat man denn bitte mal irgendwie geguckt, was auf dieser so überhaupt an Playlists funktioniert und was da so da ist? Also ich gucke da gar nicht hin, weil ich weiß, okay, Spotify nutze ich seit Anbeginn der Spotify-Tage, die ich quasi hier so genutzt habe und auch wenn ich weiß, dass es andere Plattformen gibt, die vielleicht auch für Künstler und Musiker besser funktionieren, weil sie mehr Geld ausschütten, bin ich da einfach irgendwie in Berührungsangst, weil es kein großer Name ist und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Spotify einfach besser ist. Und da wollte ich ein bisschen zum Nachdenken anregen und ja, das war so die Grundthese quasi meines Artikels.
Mike, wie siehst du das? Bist du auch Spotify-Nutzer? Stimmst du da so ein bisschen mit Rodney überein oder hast du da einen anderen Blickwinkel drauf?
Ich bin auf jeden Fall auch Spotify-Nutzer, weil es absolut praktisch ist. Vor allen Dingen jetzt für Leute wie uns, sage ich mal, die relativ viel Musik auch hören und die sich auch, also klar, es tun andere Leute auch, aber die halt sich auch super viel in diesem journalistischen Kontext halt mit Musik irgendwie auseinandersetzen, ist es natürlich praktisch, wenn ich mir vielleicht The Next Big Thing aus, Norwegen oder so mal eben reinhören kann, ohne dass ich mir die Platte dazu kaufen muss. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt parallel mal schnell nachgeschaut, weil ich es gar nicht im Kopf hatte gerade, pro 1000 Streams, die ein Künstler so hat, kriegt er bei Spotify aktuell 3,50 € raus. So, und das ist halt, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie viel man ballern muss, jetzt mal ganz allgemein gesagt, damit ein Mensch davon leben kann. Und man lebt ja auch nicht nur einen Monat lang, sondern mehrere Monate, mehrere Jahre. Und bei einer Band sind es ja auch in der Regel ein paar mehr Leute und ja, es ist, wir sind irgendwie mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sich die Industrie vielleicht ein bisschen verzettelt hat. Es gab ja früher diesen Mechanismus, du hast ein Album veröffentlicht, hast ein bisschen getourt dazu, hat gereicht, um MTV Rockstar zu sein. Und heutzutage musst du dich tot touren, muss Merchandising ohne Ende verkaufen, muss parallel auch noch irgendwie Sachen aufnehmen und rausbringen und dann musst du das wieder tot touren und wieder Merchandise und so, das ist halt ein Teufelskreis so. Und ich glaube, wir werden langfristig werden wir einen großen Qualitätsverlust einfach auch sehen, weil die Künstler versuchen, immer kürzere Songs rauszubringen, ganz schnell zum Punkt zu kommen, schnell einen coolen Hook, einen coolen Refrain zu basteln und dann der nächste Song und der nächste Song. So, das macht ja für eine Band wie Tool eigentlich heutzutage gar keinen Sinn mehr, die üblichen 8-Minuten-Songs oder Metallica zu veröffentlichen, weil es eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz dumm ausdrückt, nicht wirtschaftlich ist.
Nee, das ist richtig. Gut, dass Rodney oder passend, dass Rodney das erwähnt hatte, mit anderen Plattformen, Deezer und Tidal. Tatsächlich habe ich mich da schon einige Male mit auseinandergesetzt. Ich habe andere Plattformen ausgetestet. Auch die beiden genannten, Tidal und Deezer. Aktuell nutze ich Deezer, weil die halt eine HiFi-Funktion quasi eingeführt haben. Also quasi ein Lossless-Streaming. Das, was Spotify ja anbietet, ist ja eine reine MP3-Streaming, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, um es ein bisschen vereinfachen. Und Tidal zum Beispiel hat damit angefangen, halt vor allem auf CD-Qualität zu streamen, was natürlich auch gewisse Datenvolumen heraufbeschwört. Und dieser hat jetzt nachgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt drei Dienste zum Vergleich hatte, ist es nicht ungewöhnlich, dass Spotify so beliebt ist. Spotify ist meiner Meinung nach vom Interface am einfachsten. Die Algorithmen sind dreimal besser tatsächlich. Also ich, was du dazu zurechtgeschnitten bekommst von den Playlists, ist schon echt erstaunlich. Also das schaffen Tidal und Deezer nicht. Die ganze sonstige Integration, also sei es über Cross-Plattformen oder sowas, die Vernetzung zu Hause über sowas wie In-House-Streaming, ist halt bei Spotify alles wesentlich ausgefleischter. Und die ganze Musikbranche geht ja auch aktiv auf Spotify zu. Und Rodney, ich glaube, das hast du sogar in deinem Artikel gesagt, dass Spotify sich so langsam zu einem Monopol entwickelt.
Genau.
Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich auch vorhersehe. Also, wenn die so weitermachen.
Die Sache bei Spotify ist halt, was es auch so erfolgreich macht und wo man einfach sagen muss, dass Daniel Ek ein verdammt guter Unternehmer ist, ist die Tatsache, dass alle Bands, also sind das jetzt kleine Bands oder sind das auch Acts wie Taylor Swift, die pushen diesen Service, weil sie natürlich auf Spotify Erfolg haben wollen, weil das heißt, dass noch mehr Leute die Musik hören können und im Endeffekt für Leute, die dann auch wirklich hohe Streaming-Zahlen haben, super viel Geld bei rumkommt. Also ich führe da ganz gerne immer so das Beispiel an, du hast einen Solo-Pianisten, der ein Album aufgenommen hat und dann quasi auf Spotify in eine Meditation-Playlist bekommt. Solche Meditation-Playlists oder Concentration-Playlists sind super frequentiert, weil sehr viele Leute zu Hause sitzen und sich denken, ich brauche Hintergrundmusik, die unaufdringlich ist. Dann guckst du, was da ist, dann hast du irgendwie Ambient-Piano-Musik und hast dann eben diesen Künstler, den du noch nie gehört hast, der eigentlich total unbeschrieben ist als Musiker, der aber in diese Playlist gekommen ist. Und wenn du dann weißt, okay, 1000 Streams sind 3,50 Euro und du hast dann einen Track vom Album, der irgendwie 10 Millionen Mal gestreamt wird, bei einer Einzelperson, die das vielleicht wirklich einfach nur hobbymäßig nebenbei gemacht hat, kannst du dir vorstellen, wie viel Geld da auch mit generiert werden kann. Was natürlich jetzt in unserem Kontext, also wenn wir jetzt von kleineren Core-Bands oder auch größeren Core-Bands sprechen, da kommt nicht so viel Geld bei rum, weil die Hörerschaft nicht da ist. Aber wenn du jemanden hast, der Mainstream-taugliche Musik macht, dann kannst du auch mit Spotify einen Arsch voll Geld machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal daraus schließen, dass halt du, wie wir eben von Mike schon gehört hatten, es war früher dieses, du bringst ein Album raus und gehst mal auf Tour und dann kannst du dich vielleicht zurücklegen und dann erstmal ein neues Album schreiben für ein paar Jahre. Jetzt sind wir in diesem Grind drinne, du releast was, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du releast wieder was, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour, du gehst auf Tour. Im Endeffekt ist das Tourleben, das Live-Leben durch seine Ticketverkäufe, durch seine Merch-Verkäufe einfach zum zentralen Sales-Punkt für Bands geworden. Und
Dann kam Corona,
genau, darauf wollte ich nämlich hinaus jetzt. Dann kam sowas Blödes wie Corona und hat eben erstmal allen Musikern und Künstlern und Geschaffenen gesagt, nee, du hör mal, machen wir mal ein halbes Jahr Pause, würde ich sagen. Und dieses halbe Jahr ist fast rum und es sieht aus, als wäre es noch mal ein halbes Jahr. Bis auf ein kleiner, wehrhafter Kern von Leuten um den lieben Marek Lieberberg und Live Nation, die jetzt vor kurzem angekündigt haben, ein Testkonzert zu veranstalten. Give Life a Chance soll das heißen. Und anders als es aktuell, glaube ich, ich weiß nicht, Rodney, du kannst es wahrscheinlich für dich am besten sagen, in deiner Wesen ist, glaube ich, aktuell noch 100 Leute, die irgendwie zu einer Veranstaltung zugelassen worden sind, wenn die Auflagen erfüllt sind, sogar mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Rheinland-Pfalz ist.
Also bei uns ist es so, laut meinem aktuellen Stand darfst du, glaube ich, drinnen 250 Leute tatsächlich einlassen, aber halt nur unter diesen Abstandsregelungen mit Masken und so weiter und draußen ein bisschen mehr. Also wir haben hier teilweise auch schon Veranstaltungen, da sind dann auch so 200 Leute. Aber Größeres habe ich auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein, auch wenn es vielleicht möglich wäre. Aber wie jetzt genau der Stand ist und die Zukunftsperspektive, muss ich gestehen, weiß ich es nicht, weil...
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, Marek Lieberberg mit seinem Konzertprojekt Give Life a Chance soll 13.000 Besucher in, ich glaube, Arena? Schalke Arena oder? Ich weiß, glaube ich.
Im Stadion in Düsseldorf.
Im Stadion in Düsseldorf, genau. Soll 13.000 Besucher dahin locken, unter anderem mit dem Lineup Bryan Adams, Sarah Connor, Ray Garvey, The Boss Hoss, Joris und Michael Mittermeier. Also quasi unsere Kerngruppe an Menschen. erwartet heftige Breakdowns, Wall of Death und Circuit Blitz. Nein, natürlich nicht, aber mal an so euch beide die Frage und vielleicht erstmal an Mike. Was hältst du davon?
Ich hab richtig mixed feelings bei der ganzen Sache. Ich habe mir da vorhin noch ein ZDF-Heute-Interview mit Marek Lieberberg durchgelesen und man liest halt raus, dass er auch bemüht ist, dem Ganzen so eine Symbolik zu geben, dass die Industrie oder dass halt, ja doch, also die Veranstalterindustrie halt versucht, irgendwie Zeichen zu setzen und sich natürlich auch auszuprobieren, inwieweit man jetzt langsam wieder anfangen kann. Ich habe aktuell irgendwie kein gutes Gefühl dabei, in irgendeiner Form mich mit mehreren, in Anführungsstrichen mehreren Leuten irgendwo an einem Ort zu begeben. Dafür ist es irgendwie, da bin ich noch nicht bereit für, auch wenn ich richtig Bock habe auf Konzerte. Ich kann auch dementsprechend auch noch nicht beurteilen, inwieweit ich jetzt auf so eine Bierbank-Konzertgeschichte, wie viel Bock ja. mir das macht, ne? Und ja, aber also die Rahmenbedingungen sind ja halt natürlich auch die, es gibt nur Sitzplätze, 1,5 Meter genau, Sicherheitsabstand, genau. Alkoholverbot, Maskenpflicht auch während des Konzerts, personalisierte Tickets, hinterlegte Personaldaten natürlich.
Damit festgelegte Ein- und Auswege gibt es da.
Genau.
Ja.
Ja, also es ist, aber es ist halt, wie es ist. Also ich meine, wir müssen halt irgendwann wieder versuchen, das Ding ans Laufen zu bekommen. Und jetzt hier am 22. August wird auch Tim Bensko in Leipzig noch vor 4000 genau. Leuten ein Konzert geben. Das ist allerdings dann Indoor, also nicht in einem Stadion. Ja. Das ist halt nochmal was anderes, finde ich.
Aber das ist halt bei dem sogar, bei Bensko ist es, glaube ich, sogar ein Feldversuch, also eine wissenschaftliche Studie dazu, welche Auswirkungen das hat. Beim Lieberberg ist ja so, er versucht ja quasi das Konzept an das, was die Regierung vorgibt, hat anzupassen. Mal an Rodney die Frage, du bist ja selber auch Veranstalter.
Ja.
Kannst du in ungefähr den Aufwand, der jetzt da mehr entsteht, irgendwie greifen?
Also ich persönlich kann es nicht direkt greifen, ich kann es mir nur grob vorstellen, möchte aber noch kurz anwählen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass aus diesen 13.000 ganz schnell 1,2 Millionen werden, weil das hatten wir die letzten Wochen ja schon mal. Da muss man heutzutage wirklich, wirklich aufpassen. Ne?
Also quasi zweite Welle mit Anlauf, ja?
Genau, absolut. Die Sache ist die, also ich glaube, es ist auf jeden Fall schon sehr viel mehr Aufwand, gerade was die Sicherheitskonzepte und die Abstandsregeln betrifft. Du wirst keine Leute haben, die durch die Gegend laufen und Bier verkaufen, aber dafür Leute haben, die durch die Gegend laufen und Sachen desinfizieren. Ich glaube, dass das ein sehr großer Störfaktor sein kann. Und auch generell, ich denke, du brauchst sehr viele Leute als Ordner, um eben gewährleisten zu können, dass diese Regelungen alle eingehalten werden. Weil 13.000 ist auch meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, zu viel. Also ich finde das für einen ersten Versuch total übertrieben. Ich denke, auch eine Personenanzahl von 2000 Leuten macht schon genug Mühe, das alles durchzusetzen. Und was natürlich auch noch so eine Sache ist, dieser ganze Platz. Also wie kriegt man 13.000 Leute sozial distanziert so platziert? Also da muss logistisch einfach sehr, sehr viel an Arbeit geschehen und ich glaube, dass darin die ganze Problematik liegt und einfach ein Riesenaufwand und sehr viele Stellen, die einfach jetzt nicht Bier zapfen, sondern halt einfach Ordnertätigkeiten betreffen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die An- und Abreise sehr, sehr, sehr problematisch wird, auch weil es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
Ja. Ja, lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das war quasi die erste Reaktion darauf, nachdem das angekündigt war, kam von der Landesregierung, die da sagte, ja, da wussten wir eigentlich nichts von. Wir wurden nicht eingeweiht. Also Lieberberg, wie gesagt, Mike hat es schon eben erwähnt mit diesen festen Regeln, an die sich alle halten sollen. Lieberberg sagt, wir machen das alle nach den rechtlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln, wird das alles eingehalten. Keine Ahnung, ich finde bei der Größe an Konzert, was sie da vorhaben, einfach zu sagen, ja, wir machen das schon richtig, alle weihen die Landesregierung nicht mit ein, was sie nicht weiß, weiß, macht sie nicht heiß, und nach dem Motto,
kriegen die nicht mit,
nein. Ja, also ich finde das auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch mal, also ich frage mich, wie die Reaktion sich auch in den Verkäufen äußert, wie viele Leute tatsächlich kommen, wie viele Leute da auch Bock drauf haben, was die Leute nach dem Konzert sagen. Ich meine, Rodney hat es gerade angesprochen, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden, du hast halt keine Leute, die Bier verkaufen, oder du hast also da rumlaufen und Bier verkaufen, du hast Leute, die da rumlaufen und desinfizieren werden. Und das, was ja auch so ein bisschen die ganze Konzertstimmung ja auch gut runterziehen wird.
Auf jeden Fall.
Und da bin ich einfach mal gespannt, was daraus wird. Nichtsdestotrotz finde ich halt den Vorstoß schon sehr gewagt von Herrn Lieberberg und seinen Kollegen.
Definitiv. Also jetzt Mitte August, Stand jetzt, gibt es noch Tickets für alle Kategorien.
Ja, Mensch, wer hätte das gedacht?
Ja, und also es wäre natürlich brutal, wenn das Ding einfach nicht ausverkauft wird. Man halt sagt, ja, wir machen halt, das ist ja im Festival im Grunde. Also hier steht zwar Stadionkonzert in Düsseldorf, aber bei 6 Künstlern kann man durchaus schon von einem kleinen Festival, also so wie Rock im Pott oder so, ist ja ein ähnliches Format,
genau.
Sprechen. Und ich finde interessant, dass man da 13.000 Leute zulässt, die über einen längeren Zeitraum sich dann da auch aufhalten und sag ich mal, etwas visuell konsumieren, während das dann bei der Bundesliga zum Beispiel dann doch ein größeres Problem zu sein scheint, obwohl wir da eigentlich nur, sag ich mal, 2 Stunden Aufenthalt haben. Mhm. Also ich finde auch das problematisch, aber da verstehe ich gerade auch wieder nicht, warum das eine geht, warum das andere nicht geht. Das ist aber auch die Sache, die gerade während Corona einfach komplett undurchsichtig ist, weil gefühlt zu jeder Sparte und egal was du machst, gibt es immer 2 bis 3 verschiedene Möglichkeiten, wie es richtig ist oder falsch ist.
Ja, klar.
Außer natürlich, dass man Masken tragen sollte. Also versteht mich ja nicht falsch.
Auf jeden Fall.
Aber dann verstehe ich nicht, warum spielen dann nicht Slipknot? Weißt du, die haben wenigstens eine Vorbildfunktion.
ja, pass auf, weil guter Punkt. Es wurde in diesem Interview auch gesagt, dass man quasi damit auch festgestellt hat, oder irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen, dass man gesichert hat, dass es keine Moshpits und so geben kann, weil die Mucke das halt auch nicht hergibt.
Tja, aber
ja. Gut. Ich frage mich halt bei dem Line-Up so, warum hat man sich da nicht marketingtechnisch ein bisschen was mehr überlegt, ja? Also wir wissen alle, gibt genug Leute, die Bedenken haben und dafür wahrscheinlich nicht hingehen wollen, gerade aufgrund von Corona. Warum nehmen sie nicht irgendwie Künstler, die gerade die Leugner anlocken? Xavier Naidoo zum Beispiel. dann machst du mit Attila Hildmann eine Kochshow danach. Ich meine, wenn Micha, wenn die einen Comedian zwischen 4 oder 5 Musikkünstler packen können, dann können die auch den Hildmann da hinsetzen und ihn kochen lassen. Ja, dann hast du die ganzen Idioten auf einem Punkt. Die können sich dann zusammen anstecken, wenn sie Bock haben. Und ja, dann ist es wahrscheinlich auch ausverkauft, weil sie ja dann beweisen müssen, dass da nichts ist.
Aber wenn ich mir das Line-Up so angucke mit Sarah Connor, Ray Garvey, Bosshaus und Joris, es scheint so, als wenn Sing Mein Song und hier Voice of Germany und so, dass die gerade alle Sommerpause haben. Deswegen haben die auch einfach gerade Zeit dafür.
Wisst ihr, was ich mich frage? Wer von denen wird der Rausschmeißer? So, die müssen sich doch eigentlich drum schlagen, oder?
Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich Michael Mittermeier, wobei ich da sagen muss, es tut mir fast schon leid, weil ich habe den früher wirklich geliebt als Comedian.
Ach, ich mag den auch immer noch.
Ja, ich mag den auch immer noch, aber ich finde so, ne, das ist mir so von dem Line-Up der sympathischste von allen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Das
und wenn
ist aber
er den
Rausschmeißer schwierig
machen musste, wäre echt, das muss man auch sagen, ja. Also ich, ganz ehrlich, wenn du The Boss Hoss mit so einem Line-Up stehen hast, dann ist die Messlatte aber auch verdammt hoch, ey, also.
Auf jeden Fall.
Ey, da erinnere ich mich aber an Rock am Ring vor ein paar Jahren. Das war das Jahr, wo die das Samstags nachts dann abgebrochen hatten, der Sonntag dann nicht. Da waren, glaube ich, Bosshaus, ich glaube, die waren der letzte Künstler tatsächlich. Das war dann auch ein trauriger Abschluss des Festivals.
Ja, ich verstehe auch nicht, die haben auch schon auf Wacken gespielt. Ich verstehe nicht, warum man das immer noch den Leuten, gerade den Rockfans, noch so reindrücken möchte, diese Band. Das funktioniert ja anscheinend ja nicht. Aber hey, jetzt haben sie wieder einen Gig. Ich denke mal, die waren froh, dass sie überhaupt was machen dürfen aktuell. Jetzt sind wir aber schon bei den Künstlern beim Liner angekommen. Und wenn man jetzt die Namen, die Mike schon mal vorgelesen hat, Brian Adams, Sarah Connor, Ray Garvey, The Boss Hoss, Joris und Michael Mittermeier jetzt so liest. Also gerade so ein Brian Adams, ja, wenn man jetzt mal, ich sag jetzt mal, wir bilden uns jetzt mal so eine Szenerie, hast halt schon so mal 5 Bier drinne, ist schützenfest. Coverband, da sind wir bei den Coverbands, Mike. Die Coverband steht auf der Bühne und die schmettern dir gerade Summer of 69. Würdet ihr das nicht als eine Guilty Pleasure betiteln, sowas? Also, mal abgesehen vom Alkoholspiegel jetzt.
Das ist mir niemals peinlich.
Ja, das wollte gerade sagen, ne?
Aber ist das nicht schon so eine Art Guilty Pleasure, um jetzt mal den Lieb zu unserem
Summer of 69 oder was?
Ja, genau. Oder ist das schon so ein Klassiker, dass du das nicht...
Also ich würde sagen, dass es einfach schon wieder so sehr in unserer Popkultur drin ist, dass es eigentlich nichts ist, wofür man sich wirklich schämen kann, weil es einfach... Also ich bin damit irgendwie aufgewachsen, ne? So.
Ja.
Natürlich, klar. Aber ich verstehe die Richtung, in die du zielst. Also ich kann schon verstehen, dass man vielleicht jetzt in der Generation nach uns sagt, boah, ey, das ist so ein alter Schinken. Und wenn du es dann doch magst, weil du damit aufgewachsen bist, dass es dann vielleicht doch eher ein bisschen peinlich wird, weißt du?
Also ich meine, du musst dir jetzt vor Augen führen, ich finde, das ist ein guter Punkt mit der neuen nächsten Generation. Aber Rodney, der war schon, ich glaube, der war schon alt bei der Generation unserer Eltern. Also ich weiß nicht, wie viele Generationen du jetzt noch erwartest da, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ey, es gibt immer noch Dorfkinder, es gibt immer noch Schützenfeste, es gibt immer noch Dorfdiskos. Das wird immer noch da laufen. Die werden vielleicht immer noch damit aufgewachsen sein.
Ja.
Bevor wir uns aber jetzt zu sehr auf Bryan Adams da vertiefen, ich würde ganz gerne erstmal auf das Konzept von Guilty Pleasures eingehen. Also Guilty Pleasures heißt ja im Endeffekt, das sind Sachen, die wir selber geil finden, die wir gerne hören, wo wir uns aber immer nicht wirklich sicher sind, will ich das so nach außen tragen? Will ich das überhaupt zeigen? Wenn nun, ich sag jetzt mal, wenn man uns die Leute aus unserem Genre nimmt, die zeigen sich ja sehr gerne mit ihrem Geschmack oder was sie gerne hören. Und der Guilty Pleasure ist ja quasi abseits davon. Und mal eure Meinung dazu. Habt ihr Guilty Pleasures oder findet ihr das Konzept irgendwie plausibel? Mike, du vielleicht mal als erstes so?
Ja, klar habe ich welche. Also safe. Aber ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo mir das auch komplett egal ist, was andere Leute davon halten. Also ich würde jetzt mal aus dieser, wenn wir jetzt noch bei dem Line-Up bleiben, ich finde tatsächlich Ray Garvey gar nicht mal so unsympathisch. Also,
boah, ich habe gehofft, du sagst es nicht.
Ich finde den gar nicht so kacke. Ich finde auch frühe Rayman-Sachen auch gar nicht so kacke. Man muss jetzt nicht unbedingt Supergirl nennen, aber die haben auch den einen oder anderen Song gehabt, den ich auch ganz gut finde.
Aber war Rayman nicht dieses Computerspiel?
Ich habe mir gerade so ein fieses Mashup aus den beiden vor Augen. Ja? Also quasi Ray Garvey Kopf, dann kein Hals, Körper, Hände, keine Arme, keine Beine, Füße. Und wirft dann auch mit irgendwelchen komischen Auberginen nach den Leuten.
Nee, mit Guinness-Flaschen.
Mit Guinness-Flaschen, ja. Aber ganz wichtig, an allen Fingern irgendeinen Totenkopfring. Weil das muss er ja haben.
Ey, ja, ja.
Habt ihr das mal gesehen, wenn der bei The Voice of Germany sitzt da? Also ich gucke die Serie nicht andauernd, aber das, was ich gesehen hatte, das ist immer der, der immer diese krassen Ringe anhat. Und der wird auch immer so als der Bad Boy, weißt du, der Rocker bei denen so verkaufen. Dabei ist das so ein Supergirl, so ein Schmusetyp, so, weißt du? Boah, nee.
Du magst also Ray Garvey nicht.
Es ist tatsächlich ein Künstler, den ich absolut nicht abkann. Vielleicht ist das Bild von The Voice so krass bei mir hängen geblieben. Aber ich kann den überhaupt. Da ziehe ich Mark Foster eher noch vor ihm.
Boah.
Das sagt schon vieles aus. Aber
das
da muss ich auch zu sagen.
Über dich aus.
Da muss ich aber auch zu sagen, das ist auch, da bin ich auch sehr vorbelastet. Ich habe mit Mark Foster mal persönlich zu tun gehabt und der Typ ist halt auch ein netter Typ. Also ich komme mit dem gut klar. Deswegen. Aber Ray Garvey geht gar nicht. Ich kann den nicht ab, sorry. Also, um das jetzt mal so reinzuwerfen. Aber ja, Mike.
Nicht, dass du dich noch aufregst und dann abrayern musst, ne?
Boah, Alter. Weißt du, der Tilo sagt immer, aber jetzt kommen die dummen Wortwitze und dann laden wir uns Rodney ein und er hat schon in den ersten 30 Minuten schon so viel dermaßen einen drüber gehauen. Ey, Wahnsinn.
Und ich will
Wahnsinn.
Nicht, dass es aufhört.
Ja.
Tja.
Also wir werden Rodney vielleicht im Hintergrund noch als Ghostwriter noch engagieren, damit er dem Tilo noch ein paar Wortwitze stecken kann oder so.
Und Fun Fact, der Foster mag die Witze auch.
Boah. Okay. Bevor wir uns hier in den ganzen Wortspielereien von Rodney verlieren. Also, Mike, ich habe dich jetzt eben unterbrochen. Möchtest du da weitermachen, wo du aufgehört hast? Schnell, bevor Rodney wieder anfängt. Aufgehört? Bitte.
Nee, aber jetzt, wo du Mark Foster auch nennst, sind Guilty Pleasures nicht auch Dinge, die in irgendeiner Form damit auch zu tun haben, dass sie von der Gesellschaft insgesamt forciert schlecht rezipiert werden? Jetzt habe ich geschwafelt.
Würde ich sagen.
Weil Mark Foster ist doch auch so ein Beispiel. Also ich mag den wirklich nicht. Ich finde die Mucke auch wirklich grausam. Aber das ist ja auch so einer, der in den Medien auch einer der ersten deutschen Künstler ist, der sofort durch den Kakao gezogen wird. Das ist ja auch bei Nickelback von mir aus. So die
ja.
Ja. Jeder findet die scheiße. Aber ich glaube, die allermeisten kennen vielleicht auch nur zwei Songs von denen und wissen gar nicht, warum die die scheiße finden.
Ich würde es sogar anders behaupten. Viele Leute hören die, also viel mehr Leute hören die, obwohl sie es nie zugeben würden, weil und sich dann auf diesen Hass, auf diesen Hate-Train mit aufsteigen.
So, so.
Ja, also ich glaube das schon so.
Also ich finde Nickelback zum Beispiel gerade super interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor so 3 Jahren oder so hat Nickelback mal eine Single rausgehauen, die ultra hart war und ultra gut war. Und ich erinnere mich noch dran, ich habe damals bei Jens noch geschrieben und wir hatten eine halbe Stunde Diskussion darüber, ob wir einen Artikel drüber bringen. Und ich habe dann geschrieben, ich habe dann tatsächlich geschrieben von wegen, dass die neue Nickelback-Single einfach gentet, in Anführungszeichen. Und das war mit Abstand der bestgeklickste Artikel auf dieser ganzen Website.
Natürlich.
Und ich finde den Song immer noch gut.
Feed the Machine war das, oder?
Genau, genau. Richtig guter Song einfach.
Ich finde den auch gut. Ich finde den auch wirklich gut. Und jetzt mal, kein Scheiß, Nickelback, gerade wenn man mal in die Alben, also die, den Alben sich mal mehr Zeit gibt oder zumindest mal das nimmt, was nicht gerade in den Charts lief, sowas wie How You Remind Me oder sowas, da sind auch mal ein paar ordentliche Riffs dazwischen. Also da
ich finde auch Nickelback auch nicht so kacke, wie man die darstellt. Vor allen Dingen so Songs wie Flat on the Floor oder See You at the Show oder so, das sind ja alles irgendwie frühere Hits von denen gewesen. Höre ich mir heutzutage auch noch ganz gerne an, aber die haben auch zu Recht, weil Kollege Chad Kroeger halt auch, glaube ich, ein Trottel ist in vielerlei Hinsicht, haben die einfach diesen Hate so krass abbekommen, dass man, ja, also wer sich heute noch als Nickelback-Fan äußert, der hat halt automatisch verloren. Das ist halt das Problem.
Ja, Rodney, was ist denn mit dir? Hast du, also glaubst du an das Konzept der Guilty Pleasures oder hast du auch Guilty Pleasures, wo du sagst so, das ist mir eigentlich, also es ist mir fast schon peinlich, dass ich das mag?
Also ich muss sagen, früher war das auf jeden Fall alles mal ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist was, da wollen wir später nochmal ein bisschen drüber reden.
Genau.
Also wenn ich so drüber nachdenke, ja, so 2, 3 Sachen gibt's, wo ich mir nur denke, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Musik, die höre ich einfach lieber, wenn ich alleine bin, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand das mitbekommt. Ja?
Das ist quasi das, worüber wir gerade die
genau,
ganze Zeit sprechen.
Genau.
Also erzähl jetzt bitte, ich bin super gespannt. Ey.
Also es ist halt so ein bisschen früher, als ich noch ein bisschen, also jetzt bin ich schon wieder beim Früher, aber da muss es anfangen, weil sonst macht das keinen Sinn. Da habe ich dann halt immer so ein bisschen ruhigere Sachen ganz gerne gehört, wenn meine Mutter nicht zu Hause war, weil ich wollte natürlich so richtig hart wirken und wollte nicht, dass sie denkt, oh, guck mal, hörst du jetzt auch ruhigere Sachen oder sonst was, ne? Also total bescheuert. Aber ich weiß nicht, ich habe dann immer heimlich Paramore gehört, weil da war dieses Video von Twilight, was übrigens auch eine Guilty Pleasure von mir war, weil ich fand den Film gar nicht scheiße. Aber das konnte ich doch damals mit 17 keinem erzählen, dass ich irgendwie die Code von Paramore voll geil finde und Twilight ist irgendwie voll der schön gemachte Film. Nee, ey, wo wäre ich denn hingekommen, ja? Also, keine Ahnung.
Du hättest alle Patches von deiner Kutte abreißen können und du hättest nicht mehr in die Metal-Kneipe gehen dürfen. Da hätten sie dir kein Bier ausgeschenkt, wenn das rausgekommen wäre. Nee,
ja, das ist halt so die Sache. Und ich habe das teilweise immer noch heutzutage so, wenn ich dann hier zu Hause bin und alleine bin, dann höre ich manchmal Musik, wo ich mir denke, die höre ich jetzt, weil ich einfach komplett für mich bin und weil ich nicht irgendwie dann diese Frage bekomme, was hörst du denn da? Ne? Also falls ihr das kennt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch komplett eigen einfach.
Nee, eigenartig. Nee.
Ja, total eigenartig. Also, wer hört denn hier Paramore, Alter, was ist denn für ein Loser? Ja. Nein, kann ich vollkommen nachvollziehen tatsächlich. Lustigerweise, wir haben ja eben über Spotify gesprochen und die Funktion Spotify zeigt ja tatsächlich, wenn du gewissen Leuten folgst, auch das an, was die hören.
Ja.
Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich versuche dieses Konzept Guilty Pleasures einfach komplett zu ignorieren. Also ich möchte einfach nicht Guilty Pleasures haben. Für mich ist das, was ich höre, ist die Musik, die ich gut finde. Sei es drum, warum ich sie gut finde, aber ich höre sie und ich finde sie gut. Also möchte ich sie auch hören und wenn das Leute mitbekommen, ja, von mir aus. Aber ich will mich eigentlich nicht für das, was ich höre, schämen. Und ich ertappe mich aber jetzt aktuell dabei. Ich bin halt, wie gesagt, noch in diesem Testmonat von Deezer drinne. Und ich ertappe mich halt dabei, wie ich jetzt auf Deezer, weil ich da niemanden habe, der das nachprüfen kann, irgendeine Mucke höre, die ich mir auf Spotify niemals trauen würde. Also wirklich, ich meine, ich habe das im letzten, in unserer Gastfolge mit, also wo Mike und ich zu Gast bei Thank You For The Music waren, übrigens viele Grüße an die beiden, die Folge ist super gut geworden und ich möchte jeden, der jetzt hier zuhört, ermutigen, sich die danach auf jeden Fall auch anzuhören, habe ich es, glaube ich, schon mal so ein paar Mal gesagt, ich habe in den letzten Monaten dank einem Kumpel oder den Einfluss eines Kumpels halt immer mehr so den Bezug zu Deutschrap gefunden. Jetzt nicht unbedingt zu den Aggro-Berlin-Zeiten so, ja, also Sido, mein Blog, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite-Hit, aber Morcor-Team weiß das bereits, ich bin halt ein sehr großer Apache-Fan.
Ja.
Genau, ich bin mittlerweile großer Rin-Fan, den ich anfangs auch total ätzend fand, aber ich habe mir das letzte Album Nimmerland angehört und war total, also es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann war ich voll drin. Und jetzt auf dieser, also ne, bei den beiden kann man das noch irgendwie begründen so. Und jetzt bin ich auf dieser ganz alleine und dass mir über jemand über die Schulter guckt. Und jetzt fange ich halt an, so Sachen wie UFO361 zu hören. Ich weiß nicht, ob euch der Name was ja sagt. Oder Jesus oder Summerchem und Gringo und Casey Rebel und Luciano und Shirin David und ich sinke da in so einen Sumpf von Asozialitäten ab, wo ich, ey, wenn ich das meinem 18-jährigen Ich erzählen würde, der würde mir einen Vogel zeigen.
Alter, das ist wie das Cast von Berlin Tag und Nacht, ey.
Ja, es klingt auch wie das Cast von Berlin Tag und Nacht.
Sieht auch so aus.
Das ist quasi der Soundtrack zu dieser Scheißserie. Aber ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Und
also ich weiß, was du meinst, weil da fällt mir auch noch was ein. Ich habe ja 2 Jahre beim ZDF in der Musikredaktion gearbeitet und ich habe quasi den halben Tag einfach nur neue Sachen angehört und eingepflegt. Und da habe ich super viel Deutschrap gehört und super viel Deep House und sonst was. Und wo wir es eben auch von Spotify hatten, manchmal findest du dann Sachen, die findest du gut und hörst dir die dann auch privat nochmal an oder zeigst sie Leuten. Und ich hatte dann bei Spotify immer diese Hemmschwelle, dass ich es nicht eingeben wollte, weil ich wusste, wenn ich mir das jetzt anhöre, dann haut mir Spotify das einfach in meine scheiß Release-Woche, dann haut es mir in den Jahresabschluss und sonst was und du wirst das nie wieder los und jeder sieht das. Und dann sitzt du zu Hause vorm PC, hörst dann deine Releases, dann hast du irgendwie Behemoth am Laufen, als nächstes dann Whitechapel und dann UFO361, der sich da einen Akkurat und ey, es ist einfach der Horror und weil ich auch noch Klassik höre nebenbei, dann haut's mir da manchmal noch irgendwie die dritte Tchaikovsky rein und es ist einfach nur so ein riesen Chaos und es ist richtig unangenehm, wenn ich mir dann denke, oh, machst mal eine Playlist an, hast Leute da und die denken sich auch nur so, ey, Alter, du schwankst hier zwischen Arte nachts um 3 bis hin zu mittags RTL 3. WTF.
Es ist halt wirklich verboten Scheiße eigentlich.
Ja.
Gerade, es gibt einen Song von Summerchem und Farid Bang. So. Der heißt Donatella. Der Text ist hochgradig sexistisch. Ich hasse diesen Text. Die Lyrik dahinter, ja, also was sie sich an Reimen und sowas überlegt haben, es ist unglaublich scheiße. Und es wird quasi mit dem Feature von Farid Bang nur noch beschissener eigentlich. Das Autotune macht richtig viel Arbeit. Du hörst es quasi, wie das Autotune da massiv Arbeit reinsteckt, damit das halbwegs gerade klingt, ja. Aber ich weiß nicht, warum ich den jetzt in den letzten Tagen so oft gehört habe. Ne? Also wirklich, hört euch mal die Hook davon an, wenn Summerchem irgendwie dann die Hooks singen, Donatella, Donatella, und du merkst richtig, wie dieses Autotune wirklich im Clipping ist, weil es nicht mehr weiß, wohin. Weil er einfach so schief eigentlich ist, aber das Autotune ist wieder rausdreht. Also ich finde es total faszinierend, warum mich das so hookt, aber ja, tatsächlich ist das dann für mich meine Guilty Pleasure. Also ich hab wieder geschafft, dass ich eine Guilty Pleasure habe.
Aber wo du sagst mit dem Auto, also wenn du als Rapper erfolgreich sein willst heutzutage, dann musst du erst dein Auto tunen und danach benutzt du das Auto tune.
Das war mindestens so mies wie die Rhymes von Summerchem und Farid Bang. Da kannst du wohl für, Alter. Da kannst du wohl für.
Aber dir gefällt's scheinbar, ne?
Ja, das ist ja das Schlimme, mir gefällt's halt, das ist das Problem.
Ey, du hast vorhin Sido angesprochen, ne? Hab ich mal erzählt, wie ich fast auf die Fresse bekommen habe von dem Security von Sido?
Nee.
Nee, jetzt will ich's hören.
ich hab ja hier mit Oakhart Clothing so ein kleines Klamottending gehabt und damit war ich immer wieder auf Festivals und vor ein paar Jahren war ich auf dem sogenannten Spack-Festival. Die gleichen Veranstalter haben auch das Mare One gemacht, falls das unsere Zuschauer
kennen. Ach ja, natürlich.
Und, oder Zuhörer. Und in dem Jahr, wo wir da waren, war halt Sido Headliner, der hat halt mittags Soundcheck gemacht, quasi vor Einlass, aber da wir Händler waren, durften wir halt auch schon morgens aufs Gelände und es waren halt eine Handvoll Leute mit uns dann auf dem Gelände und Naja, das ist bei Hip-Hop-Künstlern scheinbar so, das habe ich nämlich auch beim Juicy Beat bei, ich habe den Namen vergessen, bei irgendeinem anderen Typen auch beobachtet, dass bei dem Soundcheck von Hip-Hop-Künstlern scheinbar die Securities sich immer aufstellen, aber dann so 5, 6, 7, 8 richtige Kanten. Also die dann nur darauf achten, dass man keine Fotos und keine Videos macht von dem, was da passiert. Und was mache ich? Stell mich nicht direkt vor die Bühne, aber so beim Mischer quasi mit dem besten Blick auf die Bühne, zück so mein Handy ganz langsam Mike. Raus und halte es so Richtung Bühne und mach ein Foto, weil ich das so, also ich fand das so imposant, dieses Bild. Und auf einmal sehe ich von der Seite, wie so ein Typ auf mich zeigt, auf mich losgestürmt kommt. ich panisch anfange, irgendwie eine Sport-App oder so zu öffnen, wo ich so tue, als wenn ich gerade die News lesen würde. Und dann kam der Kerl halt an und meinte so, ja, du löscht das jetzt. Ich so, was habe ich denn gemacht? Ja, du löscht das jetzt. War so richtig auf 180. Ich so, aber ich lese doch hier nur die Fußballnachricht. Naja, und er meinte so, ey, ich hab das gesehen. Ich so, ja, okay.
Guck mal, Alter, Dortmund hat 2 Tore geschossen gestern. Also ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ich hatte richtig Angst. Scheiße. Aber man muss auch sagen, also ich durfte es zwar nicht filmen, aber Sido war halt richtig bekifft mittags und es kam halt auch super, super viel vom Band und so. Es war, also der Auftritt war irgendwie cool, aber der Soundcheck war halt richtig mies. Kann mir vorstellen, warum man das nicht der Welt zeigen soll.
Ja, also wie so ein Football-Team, was auf dich zugerannt kam, ja?
Wenn du den ja, Ball in der voll, Hand hast, Alter. So. Das war richtig übel.
Okay, meine Frage an den Rodney, du bist ja auch unser Musikwissenschaftler, sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Hier so ein bisschen. Was glaubst du denn, warum ist das mit Guilty Pleasure so ein Ding? Also hat das musikalische Hintergründe, hat das psychologische Hintergründe? Ist das mal so ein Gruppenzwang, der sich da breit macht? Oder was meinst du, ist da der Hintergrund hinter?
Also ich würde jetzt mal sagen, dass das so eine Frage ist, wie man sozialisiert ist. Also generell, jeder mag ja natürlich Musik, die er irgendwie mag. Aber ich muss auch, da erinnere ich mich an eine Sache, als ich noch kleiner war und angefangen habe, Metal zu hören, habe ich das öfter mal hinterfragt und habe mich dann auch gefragt, warum andere Leute dann zu dem Zeitpunkt zum Beispiel, ach Gott, wie hieß er denn nochmal, Jay-Z und so Sachen gefeiert haben, ne? Und hab das dann versucht. Ich hab's einfach versucht, hab mir das Zeug angehört und ich fand's einfach scheiße. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte in diesem Mainstream nicht funktionieren.
Das war so antiklimatisch, so. Du denkst so, boah, jetzt kommt's, er schwärmt jetzt nur von Jay-Z. Ne? Ich fand das scheiße. Ich war voll drinne gerade.
Genauso wie Usher. Weißt du, ich denk mir so, wie kann das jeder feiern? Ich fand's einfach nicht gut. Ich fand's einfach kacke. Und ich war dann halt so drauf, dass ich mir gesagt habe, nee, ich ziehe jetzt diese Schiene durch. Und ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Sache der Selbstwahrnehmung und auch so ein bisschen der Selbstdarstellung. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte so eine Zeit, da musste ich jeden Tag mindestens ein Bandshirt anhatten und am besten Slipknot und am besten so groß das Logo wie möglich, dass die Leute sehen, hey, der ist irgendwie metalmäßig drauf, der ist cool, um so ein, also ich habe das auch in Fachliteratur oft schon gelesen, dass es gerade in Subkulturen und auch gerade so in so Kulturen wie Punkrock oder auch in der Metal-Szene geht es um dieses Statement nach außen, um dieses Erkennen, um diesen Kodex, dieser gemeinsame Kodex, den zum Beispiel Bandmerch ausmacht. Und dass du darfst dann aus dieser Rolle natürlich nicht rausfallen, weil in dem Moment, in dem du natürlich irgendwie dein Slipknot-Shirt anhast, aber dann sagst, hey, die neue Katy Perry-Single ist voll geil, dann verlierst du einfach deine Credibility. Und dann bist du einfach irgendwie strange. Und ich glaube halt früher und auch generell in diesem Kontext, in dem man noch nicht so ausgereift ist, ist das einfach wirklich was, wo man Angst hat, dass man dann eben diskreditiert wird und dass es dann heißt, ja, ist mir doch egal, ob du hier bei Rammstein auf dem Konzert warst. Ja, hier, du hörst ja auch, was weiß ich, Katy Perry und wahrscheinlich findest du Bon Jovi auch cool, ja. Das ist natürlich damals nicht geil gewesen und ich glaube,
wie kann er nur?
Ich glaube einfach, dass das so eine Sache mit dem Aufwachsen auch ist und dass man einfach ein bisschen Angst hat vor Ablehnung. Also, dass man was gut findet und das gerne mit Leuten teilen möchte, aber in seinem Umfeld nicht kann, weil man weiß, man wird nur auf Ablehnung stoßen. Obwohl vielleicht Leute genau dieselben irgendwie Guilty Pleasures haben könnten, aber man redet nicht drüber, weil es so ein bisschen tabuisiert ist.
Mike, wie siehst du das denn? Ist das eine Sache, die wir bei uns in dem Genre, im Punk, im Metal, im Metalcore, ist das was Exklusives? Oder würdest du sagen, das zeigt sich auch in anderen Genres? Oder spiegelt sich das wieder?
Boah, ich bewege mich ja primär in dieser Szene. Also ich kann es nicht beurteilen, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Aber ich behaupte mal, dass unsere, und das fasse ich jetzt sehr weit, unsere Szene, alles, was irgendwie Gitarrenmusik ist, die ein bisschen krasser ist als Bon Jovi zum Beispiel, dass das halt alles...
Das geht. Moment, das geht.
I'm gonna live forever. Also den hat jeder gehört, den Song, und irgendwann mal auch gut gefunden.
Ist ein Hit. Das ist ein Hit.
Ist ein Hit, ne?
Also. Dass dieser Kreis von Leuten halt auch potenziell sehr elitär ist. Und
ja.
Dass man halt einfach auch, ja, keine Ahnung, dann halt öfters mal, also das ist sehr pauschal ausgedrückt, aber dann halt so tut, dass man halt ja eh die bessere Mucke hört und sich dann auch sehr schwer damit tut, dann anderen zu sagen, dass man halt sich auch andere Sachen gibt, was halt aber auch kompletter Schwachsinn ist. Also ich kenne das auch von früher. Ich habe mich da auch nie so, ja, wobei, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich habe immer auch mit Quatschmusik rumgepostet. Also das war, irgendwie war mir das auch nie so richtig peinlich. Aber natürlich will man halt jetzt nicht als sag ich mal, als Sänger einer Core-Band oder so sich dahinstellen und sagen so, ja, ich finde eigentlich auch, also zu meinen Einflüssen gehört jetzt auch die Aha Greatest Hits. So, damit kommst du jetzt nicht so sonderlich true rüber.
Oder aber.
Oder aber. Aber ich, ja, also meine Meinung dazu ist halt, dass es eigentlich Quatsch ist, sich da so zu verstellen, wenn man so Sachen halt cool findet. Aber es ist halt dieser Gruppenzwang, der da auch vermeintlich herrscht, denke ich.
Was ich jetzt ein bisschen von euch vermisse, war mal so, also ihr habt das schon so genannt, so ein, zwei Beispiele sind gefallen, aber ich würde jetzt mal gerne von euch so ein klares Beispiel von euch haben, was ihr als euren jetzigen oder frühen Guilty Pleasure betiteln würdet und warum ihr das so gehört habt oder ob ihr überhaupt das erklären könnt, warum ihr das so geil fandet. Also vielleicht mal Rodney, was war so, du hast jetzt eben gesprochen von Musik, die du gerne allein gehört hast.
Ja, ja.
Gibt's auch was richtig Fieses, was du alleine gehört hast, wo du sagst, oh.
Richtig Fieses?
Ja.
Boah, also ich glaube, wenn es um Guilty Pleasures geht, so was eigentlich mir direkt in den Sinn kommt, was aber dann auch wieder gar nicht so schlimm ist, wie ich gemerkt habe, da kann ich gleich noch was zu erzählen, ist eindeutig Scooter. Also ich würde so gerne Scooter bei Rock am Ring als Late Night Act auf der Mainstage sehen. Das wäre ein absoluter Traum. Da würde ich nur eskalieren. Ich fand das früher scheiße. Ich fand das früher total kacke. Aber irgendwann habe ich es mir so oft angehört, dann fand ich es irgendwie cool und witzig und irgendwie die Mucke funktioniert. Also ich kann euch zum Beispiel erzählen, als ich vor 3 Jahren nachts alleine vom Summer Breeze nach Hause gefahren bin. Weißt du, 4 Tage nur Metal gehört. Ich habe mir die Scooter 20 Years of Hardcore Platte auf Spotify gespeichert und habe die durchgeballert auf der Autobahn, weil wenn du die Mucke hörst, dann wirst du nicht müde. Du bist wach. Du kannst die Texte mitsingen, weil die hast du eh sauschnell auswendig und du hast was zum Lachen. Weißt du, das war einfach das Klügste, was ich machen konnte, weil ich permanent so im Fokus war, ne? Und dann jetzt noch eine andere lustige Story, die mir dann auch gezeigt hat, dass es nichts Schlimmes ist, Scooter zu mögen, ist, ich habe ja auch Archäologie studiert. Krass. Und wir waren auf Ausgrabung. Und ihr müsst euch das so vorstellen, in Archäologie ist es eigentlich so, es gibt eigentlich nicht so viele verschiedene Typen Menschen, die sind alle relativ ähnlich und die meisten hören einfach Metal. Also es ist wirklich klischeehaft, aber es ist so. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren bei 35 Grad auf dem Acker und haben halt wirklich einfach nur abgetieft, also mit der Spitzhacke in den Boden rein. Und unser Grabungsleiter meinte so, ey, macht euch ruhig Musik an und so, ne? Und ich habe dann so aus Scheiß gewagt, ja, ey, wisst ihr, was mich jetzt richtig pushen würde? Ja, Scooter, weil die Beats, die ballern einfach, ne? Und unser Grabungsleiter, auch so ein Metal-Typ, guckt mich an und meint so, ey, das meinst du nicht ernst, oder? Ich dann so, naja, schon. Dann haben wir es angemacht, jeder konnte diese scheiß Texte mitsingen, ne? Und unser Grabungsleiter ist komplett vom Ast gefallen. Wisst ihr, was er am Abend gesagt hat? Ey, Leute, ihr habt jetzt hier die 7 Scooter-Tracks, die ihr auf dem Handy hattet, hoch und runter geballert. Ich habe auf der Festplatte noch den ganzen Rest, ne? Also, das ist einfach so ein richtiger WTF-Moment, wo ich mir so denke, ja, natürlich feiert der das auch, ne? Und am Schluss haben wir halt einfach die ganze Zeit diese Scheiße mitgesungen auf dem Acker und sind komplett verblödet. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht, weil es halt auch keinem mehr peinlich war, ne?
Ja, ich meine, ganz ehrlich, also sei es jetzt das Auto nachts auf dem Weg zurück von irgendeinem Metal-Festival oder jetzt da auf dem Acker zu stehen bei 35 Grad und die Spitzhacke in den Boden zu rammen. Wenn dir ein HP Baxter mit dem Megafon am Ohr kitzelt, dann machst du halt, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, also Hans-Peter, nehmen wir mal beim Namen, ja? Hans-Peter hat ja seine Karriere darauf gebaut, einfach mit dem Megafon im Mikro zu schreien. Also der kann ja nicht wirklich singen, er brüllt ja nur.
Und ja, eben.
Meistens immer so 80er Jahre Actionfilm, ein One-Liner im Endeffekt, ja. Also hier, how much is the fish? Scooter, faster, harder, keine Ahnung. klar funktioniert das.
Natürlich.
Zum Pumpen funktioniert das wunderbar.
Ey, vor allem, unser Tag fing an mit take off your shirts and wait for further instructions. Ja? Also, wie gut passt das bitte?
Was denn für eine Szene? Du hast da so 10 Leute, weißt du, nur Metalheads mit der Spitzhacke und die da auf dem Acker stehen, dann hast du Scooter volle Suppe am Laufen. Ey, geil.
Ja, bin ich richtig gut. Was man bei Scooter halt aber auch nicht vergessen darf, Scooter ist der Grundstein für alles, was heutzutage Eurodance ist, für diese ganze Hausszene, ey. Das ist,
ja, klar.
Das ist so wichtig gesehen, also jetzt auch so auf die ganze Musikgeschichte gesehen, ist das so eine enorm wichtige Band gewesen und die wird so diskreditiert, weil es halt einfach so Ballermucke ist, die irgendwie so nicht Techno ist, aber halt irgendwie auch nicht House, sondern einfach nur yo, ey, ich erzähle euch jetzt mal was weiß ich, Respect to the Man in the Ice Cream Van und yo, ich hole mir jetzt einen Hotdog und danach knall ich mir 3 Bier rein. Maria, danke, yo.
I like it loud.
Junge, ja, ich kann, der Wirkung von Scooter kann ich mich nicht auch nicht widersprechen. Wenn ich es höre, finde ich es auch lustig und gehe auch gut drauf ab.
Ich möchte an dieser Stelle noch eben, es gibt ein großartiges Video auf YouTube, wo Scooter im ZDF-Fernsehgarten auftritt mit einem Hit-Medley. Es ist fantastisch, wie die alten Leute da völlig schockiert auf ihren Bänken sitzen, während da halbnackte Ladies zu den Klängen von Scooter rumhüpfen. Es ist völlig abgefahren.
Das Ding ist halt, Ich kenne das Video und irgendwie finde ich jede Szenerie außerhalb eines Scooters-Konzerts, wo Scooter dann auf einmal auftaucht, immer bizarr. Sei es irgendwie, was war das irgendwie? Es gab doch mal die Sendung von Joko und Klaas irgendwie, mein bester Feind oder sowas.
Ja.
Wo die Leute auf Challenges schicken mussten. Dann gab es da irgendwie diese Challenge, die mussten durch einen stockdunklen Raum sich durchtasten, mussten dabei irgendwelche Matheaufgaben lösen, wurden halt von der Seite die ganze Zeit irgendwie außer Konzentration gebracht durch Fallen, durch Rumschubsen, durch Gerüche, durch Störgeräusche, so. Und dann läuft da einer durch, weißt du, sieht nix, ist sich am Durchtasten, aber man kommt von der Seite, HP Baxter mit dem Megafon, yeah, I am the Horseman. Und der Typ muss gerade so eine Matheformel lösen. Und ich finde diese Szenerie einfach so bizarr, ne? Schätzt da, und der HP Baxter, der fängt dann an, ne? Der geht dann alle Lines durch, die er hatte. How much is the fish? Yeah. Respect the man in the ice cream van, so, weißt du, aber auch so ein Meter vom Ohr von dem Typen, ne? Mit dem Megafon, es war halt so lustig, das anzusehen.
Geil.
Und eine andere Situation, verstehen sich Spaß oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, eine Frau wollte ihren Mann überraschen, der Mann ist übelster Scooter-Fan, was mich, also sich hinzustellen, zu sagen, Scooter ist mein absoluter Lieblingskünstler. Also nicht so, versteht ihr, wie ich das meine? Der Rodney und seine ganzen Kollegen sind halt Metalheads, aber finden Scooter cool oder lustig und können die mitsingen. Aber sich als Mensch dahin zu stellen, sagen, ja, ich finde Scooter richtig geil und ich finde eigentlich alles andere so okay, sich dahin zu stellen. Und hat dann eine Frau gesagt, okay, mein Mann ist super Scooter-Fan, ich möchte, dass wir Scooter einladen. Haben die Scooter samt seiner HP Baxter, die zwei Kollegen dann da eingeladen, haben da irgendwie in deren Einfamilienhaus-Wohnzimmer Licht und Nebel und Lasershow aufgebaut und der Mann kam halt irgendwie von der Arbeit abends um 6, um 18 Uhr, macht die Türe auf und Ashley Baxter und die Scooter-Jungs stehen da und die fangen da an, hyper, hyper, uff, 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 uff. Und der Typ steht da so in seinem Anzug, kommt gerade vom Versicherungsjob und weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Wirklich irgend so ein Einfamilienhaus mitten in so einem Wohngebiet und da steht aber mal Scooter. Also, keine Ahnung, Scooter ist so ein Künstler oder so eine Band, die kannst du in jeder Szenerie außerhalb eines Konzerts, ist irgendwie bizarr.
Absolut,
Jetzt hat Mike, ich weiß, dass du jemand bist, der seine Musik schon recht ernst nimmt. Also wir, um nochmal zu unseren Thank You for the Music-Kollegen zu sprechen, wir haben da unter anderem über deine Lieblingsband Thrice gesprochen. Und
ja.
Du bist sehr investiert in diese Band, weil auch deren, ich sag jetzt mal, Musik und künstlerischer Erguss doch sehr anspruchsvoll ist, ja.
Ja, vorhin kam und, eine Schallplatte schon wieder an von denen.
Ja. Gut, dass du es sagst. Hast du es auch schon in Daniel geschrieben, weil der müsste ja dann genauso gehypt sein.
Nee, noch nicht.
Ja, mach das als nächstes, würde ich sagen. Aber selbst du, und ich sag jetzt mal, ohne Alkoholintus, musst doch irgendwas haben, wo du dir selber nicht erklären kannst, warum finde ich das eigentlich geil? Das ist eigentlich ziemlich scheiße, aber irgendwie feiere ich das.
Ja, klar. Also, da gibt es aber einiges. Ich bin ja zum Beispiel mit den Bravo-Hits meiner Mom groß geworden, die fleißig von ich weiß gar nicht, wie oft kamen die raus, ich glaube jedes Jahr oder jeden.
Ich habe die Volume 64 jetzt noch auf dem Rechner, auf dem wir gerade hier aufnehmen.
Krass.
Müsste ich mal gucken. Aber die ist
also
auch schon
jede Edition ab, glaube 12 oder so, da fing das an.
Boah. Und
das hat die relativ, krass. Also nicht bis heute, aber das hat die so einige Jahre lang durchgezogen.
Hm.
Und ich habe mit 6 oder so, habe ich angefangen, die Bravo-Hits auf Kassette zu überspielen, damit ich das halt oben in meinem Kassettenrekorder hören konnte. Und da waren halt natürlich dann auch so Sachen wie DJ Bobo oder Mr. Oh. President oder die dritte Generation, auch großartig.
Boah.
Also richtige Quatschmusik eigentlich. Das war halt alles da drauf und das habe ich mir halt so früh gegeben und fand das halt damals total geil und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mir das täglich anhöre, aber mir ist
aber
es
aber eigentlich
auch
nicht
schon. Nee, mir ist es jetzt aber auch nicht, also ich habe halt da so einen Bezug zu, da kommen halt irgendwie Erinnerungen hoch, weswegen ich das jetzt nicht unbedingt verteufeln würde. Aber worauf ich jetzt so ernsthaft auch wirklich stehe, ist so 80s Synth Pop New Wave Mucke. Also tatsächlich Sachen wie Aha oder so Duran Duran oder sowas. Das finde ich
okay.
Ich halt ziemlich cool, aber weil ich auch relativ viel Mucke auf der Arbeit höre, die halt irgendwie radiofreundlich sein sollte, komme ich halt nicht drum herum, mir andere Sachen als jetzt irgendwie eine Hardcore-Platte oder so anzuhören. Und meine Eltern haben halt auch viel so Genesis und klar Phil Collins und sowas, aber auch Pur und so gehört. Deswegen ist das alles so ein bisschen auf mich abgefärbt. Und das Krasseste ist eigentlich, mein Bruder, der Jahrgang 99 ist, das heißt, der wird dieses Jahr 21.
Oh Gott.
Er ist noch ein paar Jährchen jünger als ich und der geht so richtig steil auf so Classic Pop, Classic Rock. Also
echt?
Das ist halt
krass.
Das ist richtig übel. Der geht mit meinem Vater nämlich immer bei uns im Ort da einen Heben auf den ganzen 80er-Partys und so. Das ist richtig abgefahren und der kennt halt auch alles. Also der ist noch viel schlimmer in der Richtung als ich. Das ist total abgefahren.
Krass.
Scheinbar ist bei der Familie Krause irgendwas falsch gelaufen, dass wir auf so 70er, 80er-Mucke stehen. Aber ist mir auch nicht peinlich. Ich finde das eigentlich ganz geil.
Ja, okay. Jetzt habt ihr beide so also ein bisschen auch die Musik eurer Eltern angesprochen oder auch gesagt, so das, was halt ne, früher, also so 80s, ihr seid jetzt in Richtung Oldies, Oldschool-Zeug gegangen. Was würde denn eurer Meinung nach, ich sag jetzt mal, ein Klassiker von einem Guilty Pleasure unterscheiden? Gibt's da überhaupt eine Unterscheidung?
Boah, ich finde das ganz schwierig zu unterscheiden, weil ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, warum der Klassiker ein Klassiker geworden ist. Weil ich glaube, wenn es so eine Guilty Pleasure-Platte gibt oder so, die halt einfach deshalb zu einem Klassiker geworden ist, dann ist das irgendwie eins. Aber, das ist echt eine schwierige Frage, ne?
Also ich hätte ein Beispiel, also sag mal so Sachen wie Aha oder Duran Duran oder so, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, sind ja aber auch musikalisch jetzt generell eher akzeptiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man behauptet, das wäre irgendwie ganz schlecht gemachte Musik, ganz im Gegenteil. Aber ich habe zum Beispiel, seit ich ein Stöpsel bin und die Platte rauskam, das Avril Lavigne-Album, das erste, auf CD. Und ich weiß, dass die Morecore-Party-Community den einen oder anderen Skaterboy oder was auch immer für Hits sie hatte, Complicated und so, dass sie das abfeiern. Aber ich glaube, dass auch viel mehr Leute tatsächlich das ganze Album kennen, weil das eigentlich echt gar nicht so scheiße ist. Aber man muss sich halt, wenn man sich anhört, immer vor Augen führen, dass man selber halt kein 12-jähriges Mädchen ist und für einen diese Songs halt nicht geschrieben
wurden. Was?
Ihr lacht oder du lachst, Mike, aber das Problem ist, diese Erfahrung habe ich vor kurzem nochmal gemacht.
Dass das du kein Mädchen sogar, bist?
Das vor allem Dingen. Pass auf. Das
vor allem Dingen.
Vor allem Dingen. Aber bei Mike, bei dir auf dem Geburtstag habe ich diese Erfahrung nochmal gemacht, dass man einfach kein 12-jähriges Mädchen mehr ist, aber trotzdem irgendwie sowas geil findet. Und zwar, ich glaube, es war schon fast vorbei. Wir saßen, glaube ich, nur mit wenigen Leuten bei dir im Wohnzimmer. Und wir haben irgendwann angefangen, irgendeine Mucke über YouTube laufen zu lassen auf deinem Fernseher, ja, auf deiner Anlage. Und irgendwann entweder war ich das oder Julia, unsere liebe Julia Strücker, die Fotografin von Morecore, haben wir La Fee angemacht. Könnt ihr euch an La Fee noch erinnern?
Ja, klar.
Die kommt hier aus meiner Ecke, aus Stolberg, also bei Aachen direkt, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich, wenn du das aus dem Standpunkt betrachtest, das war ja, ja, was ist das? Es gab halt so eine Zeit lang, gab es halt deutsche Rockmusik, die halt irgendwie für Bravo zugeschnitten worden ist. Quasi so die Nachwehen von Tokyo Hotel, wenn man es mal jetzt so benennen möchte. Das Nachbeben. Wo unter anderem auch so Bands wie Nevada Tan, ob euch der Name vielleicht noch was sagt.
Oh,
das war so eine New Metal, New Rock Band, die auch immer mit Linkin Park ganz gerne in einem Atemzug genannt worden sind.
Hießen die nicht vorher Panik?
Ja, genau, das mussten die aber ändern. Genau, da hatten die nämlich auch diesen. Von Nevada Tan könnte ich den ganzen Abend drüber reden, ne? Das ist diese Band, ist einfach nur. Pass auf, aber La Fee. Wir waren bei La Fee. Und dann hat irgendwie, ich glaube, Heul doch oder sowas haben wir angemacht.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal aus dem Standpunkt, wo wir jetzt sind und auch im musikjournalistischen Standpunkt mal betrachtet, dieses Instrumental, diese Hook, diese Melodien, die sind verdammt gut geschrieben. Also egal, wer dahinter saß, der wusste genau, was er tat. Und ich habe das echt, also die jungen Leute heutzutage würden sagen, ich habe das low-key gefeiert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mir ist auch gerade noch was eingefallen, wo ich echt gar nicht dran gedacht habe, aber weil du eben jetzt irgendwie noch zwei, drei Beispiele angeführt hast. Erinnert ihr euch noch daran, dass auf Super RTL früher Werbung von Nu Pagadi lief? Mit diesem The Sweetest Poison? Alter, das war auch sowas. Das fand ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch derbe peinlich, ne?
Ja, weil das sollte ja halt so ein bisschen wie Him oder so klingen.
Ja, vor allem Ding, aber auch 3 Jahre, nachdem Him in war. Also im Endeffekt war Him schon wieder out.
Ja, das war halt so eine zusammengecastete Popstars-Band. Und deswegen war das halt grundsätzlich schon nicht cool.
Boah, Junge, Deutschland hat so ein Problem damit, Trends zu schaffen, ne? Oder in Trends zu bleiben.
Ich wette, wenn unsere Zuhörer sind ja keine schlechten Menschen, dass jeder Einzelne bei so Namen wie La Fee oder so zumindest kurzzeitig am Schmunzeln ist. Weil er genau weiß, dass er das bei einem gewissen Pegel oder auch ernst gemeint gar nicht mal so kacke finden.
Alter, das ist Ärzte, Schrei nach Liebe oder Westerland irgendwie mit 10 Bier Intus auf dem Schützenfest. Ich weiß, ich rede sehr oft über Schützenfeste, aber das ist einfach ein Trauma, Peng, was ich hier gerade bewältige. Peng.
Hast du den Vogel nie abgeschossen oder was?
Boah, Junge, ey, das wissen ja wenige, aber ich bin ja auch Tontechniker und ich bin ja auf vielen Schützenfesten. Ich muss mir auch mal von der Seele reden, aber ich finde, das ist das Paradebeispiel, wo man einfach auch mal Guilty Pleasure sein lassen kann. Weil da einfach, ne, da gehst du halt auf sowas, oder hier Liquido oder sowas, Narcotic, wie der Song heißt. Also es ist, ist ein Hit, aber ich könnte noch tausende von solchen Beispielen
nehmen. Aber was mir auch noch einfällt, was auch eigentlich prädestiniert ist für Guilty Pleasures, eigentlich alles, was in der neuen deutschen Welle geschehen ist. Also wenn ich da an Trio und Da denke, das kann doch keiner ernsthaft geil gefunden haben, oder?
Das ist auch echt gar nicht so geil.
Nein, natürlich nicht.
Weiß ich nicht. Ich finde das auf einen gewissen Standpunkt dann doch wieder sehr künstlerisch im Endeffekt. Klar, es ist, meine Eltern haben sich immer dafür geschämt, dass sie das früher gehört haben tatsächlich. Die fanden die deutsche Musik dann im Endeffekt doch nicht so geil. aber meine Eltern haben auch pur gefeiert. Also finde ich, ist deren Aussage invalid. Aber auf irgendeiner Weise dieses Da, ich meine, klar ist das stumpf, aber es war ja irgendwie, ich meine, hier, wie heißt die Band? Berühmte deutsche Synth-Band, die hier, wie sind die Roboter?
Kraftwerk.
Es ist ja, also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dieses Simple, ja, und dieses Nüchterne, das ist ja bei Da genauso. Da ist ja keine Emotion drin und keine Komplexität, aber das ist bei Kraftwerk auch nicht.
Ja, bei Kraftwerk ging es halt darum, so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und Computer quasi umzusetzen. Also Kraftwerk ist halt super spannend und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Kraftwerk so im Kontext der NDW genannt wird, weil Kraftwerk halt einfach so der Grundstein für elektronische Musik überhaupt war und einfach, also ohne Kraftwerk gibt's Rammstein nicht, das ist undenkbar. Ja, ohne Kraftwerk gibt's auch Sven Veth, hätte nichts machen können da. Und das Witzige dann wiederum ist, Kraftwerk war halt ursprünglich auch mal eine Krautrockband, die hatten Querflöte und sowas. Alles auf der Bühne.
Das und Orgel verrückt. Und so einen Scheiß.
Ja, ja. Das wissen aber die wenigsten, dass sie eigentlich mal komplett andere Musik gemacht haben und da gesagt haben, hey, wir verwerfen jetzt einfach mal alles, was wir vorher gemacht haben und machen was komplett anderes. Das ist schon krass, so als Move.
Ja, also ich finde auch, wie gesagt, dieses Image, dieses Simple, dieses Emotionslose, was ja auch diesen Post-Punk, Post-Rock, New Wave.
Post-Rock nicht so, aber Post-Punk, ja.
Postpunk so, ne, sowas wie Joy Division und sowas auch bestimmt hat von ihrem Image her, ist halt, also das geht von Kraftwerk über Neue Deutsche Welle teilweise und auch über das darüber. Diese Coolness nenne ich einfach mal, sich nicht groß zu äußern.
Aber bei Joy Divisions, die wussten nicht, dass es Guilty Pleasures sind, weil, also sie waren sich dessen nicht bewusst auf dem ersten Album, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich bin leider nicht so gut in Joy Division drin, um den zu verstehen. Aber ich glaube, Mike hat ihn verstanden, oder?
Liebe Joy Division.
Ach ja, ich mache aktuell so ein bisschen auch da meinen Fuß rein, aber auch nur, weil ein Kollege auf diese New Wave oder was, wie nennt man diese Richtung von Joy Division? Ist das Post-Punk?
Ja.
Ja.
Gewissermaßen, ja. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall gibt's irgendwie im Ostraum, so im Baltikum, da anscheinend gerade so ein Hype drüber. Russland, Weißrussland, viele Bands, die diesen Stil nachmachen. Jetzt nicht aktuell, aber so vor ein paar Jahren war das wohl ziemlicher Hype. Und da gibt's eine Band, die heißt Molchow Dova. Die haben einen Song, der auf TikTok, ausgerechnet auf TikTok, so dermaßen durch die Decke gegangen ist, dass die jetzt wieder anfangen, richtig krass Platten zu verkaufen und auf Tour zu gehen oder vor Corona auf Tour gegangen sind. Und deswegen fange ich jetzt irgendwie an, diesen ganzen Ostblock-Post-Rock irgendwie, Post-Punk zu hören. Keine Ahnung, warum das so bei mir auf einmal sitzt. Ist kein Guilty Pleasure, dafür schäme ich mich nicht. Das ist kunstvoll.
Was du gerade sagtest, würdet ihr denn sagen, dass TikTok ein Guilty Pleasure ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist es.
Ich nutze es viel zu viel und manchmal denke ich so, das ist nicht okay. Ich bin viel zu alt, um hier zu sein und gucke mir irgendwelche Teenager an, die ihre Tänze aufführen oder dummen Humor wiederbringen und im Endeffekt feiere ich das und mache den Kopf aus und scroll mich da durch. Also, guter Übergang, Rodney, bei Guilty Pleasures. Es gibt ja außer Musik noch andere Guilty Pleasures. Ich weiß ja, dass unser Mike einen ganz besonderen Geschmack, was TV-Sendungen angeht. Mike, möchtest du ein bisschen darauf aufbauen? So, was deine Guilty Pleasures beim Fernsehen zum Beispiel
sind? Ja, aber das Ding ist ja, Leute, das habe ich ja anfangs erwähnt, ich habe relativ lange jetzt kein Internet gehabt. Und dann bist du gezwungenermaßen, musst du dir halt auch mal angucken, was halt im Fernsehen so läuft. Also es gibt ja auch keine anderen Sachen, die man mit seiner Zeit anfangen kann abends. Deswegen
die 60 Sportclips auf 9 Live.
genau die. Die gibt's bei Sport 1, glaube ich.
Ach, immer. Scheiße. Boah.
Ich bin sehr ernst gemeinter Fan des Morgenmagazins. Ich bin auch sehr ernst, ich gucke mir aber eher aus Entertainment-Faktor den Fernsehgarten auch an. Aber auch wirklich nur, wenn irgendwie Doppelpass gerade scheiße ist. Und ich habe so eine Hassliebe mit Trash-TV. Also ich gucke halt tatsächlich so Dschungelcamp oder so manchmal. Aber das ist halt bei uns zu Hause auch so ein Ding. Also meine Freundin ist halt irgendwie Fan und dann guckt man das halt irgendwie mit. Aber irgendwie ziehe ich da auch schnell die Grenze zu so Big Brother oder so. Also da bin ich halt komplett raus. Und ich habe auch die Hoffnung, dass wenn der Techniker klingelt, dass ich dann wieder in eine Welt eintauchen kann, in der es hochwertige Dokumentationen gibt, die ich auf Abruf mir einverleiben kann.
Schön. Rodney, hast du ein anderes Medium, wo du ein etwas hast, wo du sagst, es wäre ein Guilty Pleasure nach Definition?
Boah, also ich fand, seitdem ich kein Fernsehen mehr habe, kommt das nicht mehr vor, aber ich habe es früher geliebt, sonntags, nachmittags irgendwie so amerikanische Highschool-Filme zu gucken, von denen ich von Anfang an wusste, dass sie total schnulzig sind und total kacke, aber ich habe auch so Highschool-Musical, ne? Ey, ich habe das echt gefeiert.
Ey, von Twilight ist es nicht weit bis dahin, das muss man auch einfach mal...
Das stimmt, also ich glaube, da habe ich so eine Nische für mich entdeckt und ich muss sagen, ich habe, also keine Ahnung, ob das Guilty Pleasure ist oder halt eine Schwäche, aber irgendwie mag ich richtig billige, schlechte Horrorfilme, genauso. Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber irgendwie kann ich mir sowas besser angucken als einen Film mit Anspruch. Vielleicht einfach, weil es nicht so viel Anspruch hat. Das kann ja sein.
Ich bin tatsächlich kein großer Filmkonnoisseur, auch kein Serienkonnoisseur. Ich kriege immer gehört, das musst du geguckt haben, das musst du geguckt haben. Und ich denke mir so, ja, mache ich. Habe ich aber irgendwie entweder keine Zeit oder keine Lust zu, mich dann mal hinzusetzen, um Serien zu gucken. Also ich habe zum Beispiel nie Breaking Bad gesehen, ich habe The Walking Dead nicht gesehen. Game of Thrones habe ich mir nicht angeguckt, obwohl ich ein riesen Herr-der-Ringe-Fan bin eigentlich. Und generell so Mittelalter-Fantasy bin. Aber was ich halt tatsächlich gerne und mehrmals schon geguckt habe und halt auch Fire ist sowas wie Pacific Rim. Also das ist ja wohl der stupideste, was du dir angucken kannst, so. Großer Roboter, großes Monster und der Roboter nimmt einfach einen Tanker, so einen Schwerlast, so einen Öltanker und nutzt ihn wie so einen Baseballschläger gegen das Monster und ich war bei dem Film im Kino und ich bin da mit Gänsehaut rausgekommen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und ich krieg dafür heute immer noch von meinem Freundeskreis immer einen rüber, weil ich das so feiere tatsächlich.
Boah, ey, ich stell mir gerade vor, wie du zu deiner Freundin sagst, boah, ey, Schatz, die heutige Folge Power Rangers war richtig geil. Der Kampf war so realistisch.
Ich frag mich nicht, warum ich das so feiere. Ich hab auch, das wird auch so ein bisschen verschrien, diese Serie auf Netflix, Love, Death and Robots, kennt ihr die?
Nee.
Diese Anthology-Serie, also wo du quasi jede Folge eine eigene, in sich geschlossene Story hast, so ein bisschen wie Black Mirror, aber halt auf einem Animationsebene. Also es ging darum, halt in Animationskurzfilme zu drehen und die in einer Serie. Und die sind jetzt auch nicht gerade das, was ich jetzt gehaltvoll finde, aber irgendwie packt mich das. Gerade die brutalsten, kindischsten Scheiße, die packt mich einfach, die nimmt mich mit, keine Ahnung. Deswegen mag ich auch Herr der Ringe so. Wenn du dir da Herr der Ringe anguckst, auch wenn das quasi an sich ein Epos ist, aber diese eine Schlacht im dritten Teil vor Gondor, wenn da 100 Millionen tausend Orks auf 100 Millionen tausend Menschen treffen und sich einfach nur die Schädel einschlagen, das finde ich super geil.
Und das ist Blutspritze!
Ohne Scheiß. Wenn das passiert, hat mich der Film eigentlich schon gewonnen. Dann ist mir fast alles andere egal. Ich weiß nicht, woher es rührt.
Ich hatte ja gehofft, dass du sowas wie Barbie der Film sagst, um deine Death-Metal-Dämonen auszugleichen.
Boah, das Schlimme ist, ich habe halt wirklich diese Barbie-Filme echt viel zu oft gesehen, aber einfach aus dem Grund, weil meine Schwester die halt so oft geguckt hat. Ne?
Und Gott.
Wenn es halt nur einen Fernseher gibt im Haus, ja, dann. Dann sitzt du halt daneben mit dem Gameboy und zockst ein bisschen, aber da kriegst du ja doch trotzdem alles mit. Also Barbie in Schwanensee habe ich echt viel gesehen, tatsächlich.
Boah, Barney von den Simpsons und der Schwanensee.
Barney in Schwanensee, genau.
Barney Gimbel, oder wie heißt der?
Ja, genau. Ja, also das geil. Ist so, also ich habe das auch sehr oft gesehen. Ich würde aber nicht behaupten, dass ich das feiere.
Ja, es ist halt so die Sache, aber irgendwann interessiert dich halt auch, ob Caillou endlich Fahrradfahren lernt und Haare bekommt oder nicht, ne?
Ja, absolut, absolut, ey. Oder was für eine tolle Transformation der Power Ranger Roboter heute macht, keine Ahnung. Ob es heute mal ein bisschen mehr ist.
Das habe ich immer, wenn ich bei meinen Großeltern war, musste ich mit Sturm der Liebe gucken. Und wenn du das mal 3-4 Mal hintereinander machst, dann willst du wirklich wissen, wie es weitergeht. Weil die hauen da einfach einen Cliffhanger nach dem anderen. Da können gar nicht so oft Leute sterben oder andere betrügen, wie die das machen. Das ist total krass.
Sturm der Liebe. Hör mal, und das ist auch so eine Sache, wo du, oh Gott, ey, was du da erwähnst. Fuck, ey. Gut, wir sind gut ausgeschweift bei dem ganzen Thema. Ich möchte langsam mal zum Ende kommen, aber vorher noch mal eine Frage an euch beide. Jetzt habt ihr beide davon gesprochen, oder zumindest Rodney vor allem, dass du früher immer so Angst hast, ein bisschen das Gesicht zu verlieren, ja, vor deinen coolen Metal-Freunden. Da war man natürlich auch noch sehr jung und hat so ein bisschen seine Gruppe gesucht, wo gehöre ich jetzt dazu? Ich möchte meine Kultur finden, wenn man es so nennen möchte. Glaubst du, das ist bei heutigen jungen Menschen immer noch so, dass die immer noch so vehement dagegen ankämpfen, sich jetzt nicht irgendwie Apache anzuhören, wenn sie eigentlich voll auf Slipknot stehen?
Ich glaube ganz ehrlich ja, weil ich denke, dass man einfach in einem jungen Alter noch nicht so reif ist und noch nicht so viel Selbstbewusstsein vielleicht auch hat, da drüber zu stehen. Und was ich gerne noch anführen würde, ist der Begriff des Kink-Shamings, der ja jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich erst zu einem Ding wurde. Und für mich ist das genau dasselbe. Ja. Ob das jetzt auf einem Fetisch beruht oder ob das auf einem Musikgeschmack oder sonst was beruht. Ich glaube, Guilty Pleasures ist sowas, was unsere Generation noch kennt, aber die Generation nach uns dann vielleicht einfach als Kink-Shaming bezeichnet. Und ich glaube, das ist genauso, wie unsere Eltern hatten das, die Generation nach uns wird das haben und ich denke, in Zukunft wird das immer irgendwo da sein.
Was nicht heißt, dass aber so ein Guilty Pleasure dauerhaft bei jedem bestehen bleibt im Endeffekt. Ich meine, Mike, mal ganz ehrlich, wenn jetzt Hit Me Baby One More Time läuft von Britney Spears, bist du auch der Erste, der auf die Tanzfläche geht, oder?
Boah, nee, den finde ich tatsächlich richtig scheiße.
Okay,
NSYNC. Aber Britney hat einen sehr guten Song, nämlich Every Time. Der ist sehr traurig, Leute.
Okay, aber das ist so einer, da das fühlst du, ja?
Den fühle ich. Aber auch nur wegen dem Film Spring Breakers. Die den kennen, die werden wissen, was ich meine.
Okay. Aber so auch so, also generell aus der Zeit, Backstreet Boys und ich meine, diese 90er-Partys gibt's ja auch. Es ist ja das quasi das Konzept dahinter.
Ja, aber das sind so, also die Songs, die da laufen, sind meiner Meinung nach einfach auch so krass ausgelutscht. Also da kann ich mich auch nicht mehr so groß dran erfreuen, trotz meiner Bravo-Hits-Liebe. da kannst du mir dann doch eher mit Song 2 kommen oder so. Da würde ich, glaube ich, eher ausflippen, als jetzt nochmal irgendwie Everybody von Backstreet Boys oder so zu hören.
Okay.
Darauf ein Huhu.
Ja, genau. Boah, Junge, Alter. Hab mal letzten Folge schon. Richtig beschissener Song. Plain White Tees haben den gecovert, ne, Mike?
Ja.
Ja. Ich erinnere mich noch dran, Song 2 war damals die Lead-Single von FIFA, ich glaube 99 oder so. Auf 98. Jeden Fall das 98, ey. Das war das erste FIFA, das ich hatte. Ich habe so gefeiert. Das war so voll geil, ne?
Ja, damals war es ja noch frisch.
Ja.
Gut, also Rodney, du sagst, das ist immer noch ein Ding, das es gibt, diese Guilty Pleasures, das ist immer noch gang und gäbe, gerade bei den Jüngeren, die noch nicht so ihre Gruppe, ihr Ziel gefunden haben. Dass sie das weiter,
auf jeden
weiter
Fall
quasi bestehen aber bleibt.
Die Sache ist ja auch, du wirst es nicht erfahren, weil ich glaube, dass junge Leute das einfach als Guilty Pleasure behalten, weil sie nicht wollen, dass es wirklich rauskommt. Und keiner würde jetzt sagen, hey, guck mal, das ist meine Guilty Pleasure. Ich glaube, dass wir, also zumindest von den jungen Leuten, ich glaube, das dauert, bis man da drüber steht. Und das kommt bei mir dann auch erst Mitte 20 so.
Ja, vielleicht kommt das ja dann, wenn Spotify die private Session irgendwie rausnimmt und alle dann sehen, was du für einen schrecklichen Musikgeschmack du hast. du nicht mehr, oh, jetzt höre ich mal, ja, okay, ich will noch mal ein bisschen UFO 361 hören, mache ich mal eben eine private Session rein. Nee. Ja, wir sind jetzt seit einer Stunde 20 fast dran. Und ich denke, das ist eine gute Zeit, wo wir so ein bisschen mal zum Ende kommen wollen. Das habe ich auch schon gesagt. Wir werden wieder eine Spotify-Playlist fertigstellen. Die wird jetzt dieses Mal, glaube ich, sehr lustig. Wir hatten sonst immer nur sehr viel hartes Zeug mit dabei. Ich glaube, jetzt wird es ein kleiner Kulturschock. Aber ich fange mal mit Mike an. Was wären denn deine 2 Songs zum Thema, die du jetzt dabei steuern würdest?
Von Paul Young, Come Back and Stay. Und von, jetzt weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll. Ich sag jetzt einfach mal, weil es thematisch schöner passt, Aha mit Summer Moved On, weil ich nämlich gerade heftig am Schwitzen bin und hoffe, dass das irgendwann vorbei ist.
Wird langsam wirklich zum Hauptthema bei uns, das Schwitzen, habe ich das Gefühl. Das ist, jetzt 3 Folgen nur noch am Schwitzen, immer nur am Schwitzen.
Oh, alles yeah.
Rodney, deine 2 Songs für unsere Spotify-Playlist.
Oh ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich, weil wir drüber gesprochen haben, Feed the Machine von Nickelback nehmen. Weil, ey, ohne Mist, Nickelback ist gar nicht so scheiße. Die haben einfach einen unverdienten Ruf teilweise. Und dann darüber hinaus auf jeden Fall Faster, Harder, Scooter. weil, ey, ohne Mist, Der Song ist einfach Power. Also von vorne bis hinten, du kannst darauf
der
pumpen.
Der Song ist Power.
Bam, 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 bam. Definitiv. Also vor allem, das Geile ist, Scooter sind Hardcore und die beweisen es auf diesem Song. Von vorne bis hinten, auf jeden Fall. Ey.
Cool. Das wird auf jeden Fall eine sehr lustige Kombination, wenn die Leute von AHA auf einmal auf Scooter treffen.
Geil. Was hast du denn?
Ja, ich werde auf jeden Fall La Feder reinpacken, zum einen. Einfach, weil das auch so ein bisschen Lokalstolz ist, ja. Man muss da auch die Leute, muss die Local Heroes natürlich immer supporten. Und La Fee ist ein Local Hero. Ich habe die tatsächlich noch vor ein paar Jahren auf einer Weihnachtsveranstaltung gesehen, wie sie da in der Stadt Aachen gesungen hat.
Geil.
Und als zweites mache ich, ich suche mir, boah, was nehme ich jetzt? Ich will auf jeden Fall was richtig Beschissenes aus meiner Hip-Hop-Playlist nehmen. Ich glaube, ich nehme diesen richtig beschissenen Song von Summer Jam und Farid Bang. Ich finde, Farid Bang auf maximal Autotune muss man sich mal gehört haben, damit man auch einfach weiß, okay, das ist der Worst Case, was Hip-Hop angeht. Ja, genau. Summer Jam und Farid Bang zusammen mit dem Song Donatella.
Geil.
Ich hoffe, die Leute werden die Folge zuerst anhören, bevor sie die Spotify-Playlist anschmeißen.
Ich hoffe nicht.
Sonst fragen, was denn da los ist.
Ich hoffe nicht. Ich will, dass die Leute das anwerfen und vor Schreck wieder ausmachen, im Endeffekt. Das wäre so
geil.
Aber ich habe eben auf jeden Fall was gelernt, weil ich dachte immer, es wäre benannt nach dem Ticket, was du bekommst, wenn du falsch parkst in Kalifornien, also LA-Fee und gar nicht La Fee. Also,
Alter, der ist so weit hergeholt. Ich war gerade wieder mittendrin, ich bin dir gerade mitgefolgt. Ich so, okay, LA, Alter, Ticket. Wo ist er jetzt? Wo will er hin?
Also ich muss schon sagen, natürlich ist er weit hergeholt. Das ist ja am anderen Ende der Welt von hier aus gesehen, ne?
Boah, Rodney, du machst mich fertig. Ich finde, Rodney sollte auf jeden Fall unser imaginäres Skript mit weiteren Wortwitzen füllen, auch im Hintergrund. Und ja, Rodney, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, danke. Sehr gerne.
Bevor wir aufhören, eine kleine Sache. Mike, möchtest du schon mal ein bisschen was für unsere nächste Folge teasern, was uns da erwartet?
Ja, wir werden jetzt in den nächsten Folgen immer mal wieder auch einen Gast dabei haben. Wen wir jetzt demnächst dabei haben, will ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Musiker sein. Und
Bryan Adams.
Es wird wahrscheinlich nicht Bryan Adams sein. Nee, aber wir holen auf jeden Fall ein paar Leute hier rein, ein bisschen frischen Wind, weil wir labern ja immer nur vom Schwitzen. Wir brauchen ein paar neue Einflüsse, glaube ich.
Ich habe zumindest über Coverbands genug abgezogen. Wir haben genug von unseren Local Band Erfahrungen auch schon genug gesprochen im Endeffekt, Mike.
Ich glaube, der nächste hat aber auch genug Local Band Erfahrungen, die er mit uns teilt.
Da freue ich mich schon drauf. Ja, und wir werden natürlich auch weiterhin Leute aus unserem Team dazu holen. Rodney war jetzt gerade erstmal der Anfang und auch sicherlich nicht das letzte Mal, dass ihr von Rodney gehört habt.
Na, hoffentlich nicht.
Folgt gerne dem Rodney auf seinem Socials. Rodney, wie heißt du auf Instagram? Wo sollen sie dir folgen?
Also mich findet man immer unter Roddy Lost, also RODDYLOST. Und ganz so verloren bin ich gar nicht. Also kommt immer drauf an, wie spät es ist, wie viel Bier ich mit Mike schon getrunken habe und wie viele Ochsenknechts uns über den Weg laufen.
Boah, du hast jetzt gerade wieder Sache angerissen, das müssten wir eigentlich erzählen. Ich habe Angst, dass wir dann dermaßen...
Das halten wir uns für die nächste Folge mit Rodney einfach.
Okay, finde ich,
auf jeden Fall. Punkt.
Für die nächste Folge, wir beginnen wie die nächste Folge mit dieser Story, die wir jetzt angeteasert haben. Das wird ein super Cliffhanger, quasi aus Verbotene Liebe gelernt. Genau, folgt dem Rodney auf Instagram. Ich habe gehört, der Rodney ist auch ein super krasser veganer Koch. Da kann man sich auf jeden Fall noch ein bisschen was von abschneiden. Und natürlich auch unbedingt weiterhin auf Morecore mal seine Berichte mal durchlesen, unseren netten Kommentar zu der Spotify-Geschichte. Rodney hat sich auch mal hingesetzt und ein paar Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel, die er nicht vermisst auf einem Festival. Und ich denke, da wird auch in Zukunft noch mehr kommen, genauso wie Albenrezensionen. Und ja, Rodney, das Schlusswort im Endeffekt gebe ich heute an dich.
Okay, dann muss ich mir natürlich jetzt noch kurz was aus den Fingern saugen. Ich hole mal schnell meinen Staubsauger. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich versuche eigentlich gerade nur zu reden, damit mir noch ein dummer Wortwitz einfällt. Aber dann beende ich mit meinem Standardwortwitz, denn morgen ist Freitag, morgen ist dann Wochenende. Ich weiß zwar jetzt nicht, wann ihr das natürlich hört, aber als Veganer mache ich es mir am Wochenende so richtig schön gemütlich. In diesem Sinne.
Ja, Leute, folgt dem Rodney auf Instagram, folgt uns auf Instagram, hört in die Spotify-Playlist rein und wir hören uns dann bei der nächsten Folge mit unserem nächsten Gast. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss.
Tschüssi. Euch vielen Dank, macht's gut.